Ich glaube, das ist ein Thema, was mich gerade ziemlich bewegt hat und wo ich ziemlich drüber nachgedacht habe, gerade so in vorm Freakstock, zum Freakstock und ja, das ist erst eine Woche her, danach auch. Und ich habe einfach gedacht, dass, wo ich drüber nachgedacht habe, was ich heute predige, dass ich das Thema auswähle. Es ist ein ziemlich großes Thema, ich werde aber wahrscheinlich heute nicht irgendwie alles ansprechen können, weil man sonst wegschlaft. Aber ich habe versucht, irgendwie die Dinge, die mir gerade so wichtig sind, und so vielleicht einen Gesamtüberblick über dieses Thema zu geben. Ich denke, wir sind ja alle irgendwie in einem ländlichen Gebiet aufgewachsen oder wachsen gerade in einem ländlichen Gebiet auf und da ist jedem das irgendwie bewusst, dass es da Bauern gibt, die streuen irgendwann ihre Ernte, ne, ihre Saat auf das Feld, auf den Acker und irgendwann wächst dann was und jetzt fahren gerade die Mähdrescher wieder drüber und machen das Ganze wieder kurz und klein und es wird geerntet. Und dadurch müsste eigentlich jedem von uns ein bisschen das Prinzip klar sein, so von Saat und Ernte. Also dass aus was Kleinem, so ein Körnchen oder was weiß ich, wie die Saat aussieht, irgendwas wächst, was nutzbar ist, zum Beispiel für Brot oder für irgendwelche anderen Sachen. Der Micha zum Beispiel, der züchtet irgendwie solche kleinen Pflanzen aus irgendwelchen kleinen Kernen und das ist nicht seine Leidenschaft. Müsste mal seine Zimmerführung mal bei Micha macht, dann seht ihr die ganzen Anwuchsstadien. Aber es ist alles das gleiche Prinzip, es wird irgendwas gepflanzt, es wird ein bisschen gegossen dazu und es wächst was draus, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Nun ist es aber so, dass die Bibel uns darauf hinweist, dass dieses Prinzip nicht nur irgendwie in der Landwirtschaft passt, sondern dass das Prinzip eigentlich mit jedem unser Leben zu tun hat. Dein Leben gründet auf dem Prinzip von Saat und Ernte. Darum können wir den ersten Bibeltext werfen. Galater 6, 7 bis 8, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Unser ganzes Leben besteht also darin, dass wir irgendwo säen und ernten. Und manchmal sind wir uns vielleicht der Dinge gar nicht bewusst, weil oftmals liegt irgendwie so der Zeitraum der Saat nicht wie bei einem normalen landwirtschaftlichen Betrieb, irgendwie passiert das alles in einem halben Jahr, liegt manchmal zeitmäßig so zurück, wo gesät worden ist und wo Ernte aufgeht, dass es uns nicht bewusst ist, dass es da eine Vernetzung gibt mit dem Ganzen. Wir ernten ganz oft das, was irgendwann früh in unserem Leben, also wo wir noch klein waren, gesät worden ist. Und können uns an diese Saat nicht mehr erinnern. Am Anfang will ich mal kurz darauf eingehen, was wir unter Saat verstehen können. Also jetzt klar, es gibt diesen Saat, die man wirklich aufs Feld schmeißt, aber was sind so die Saatdinge in unserem Leben? Und das ist eigentlich relativ einfach, wenn man darüber nachdenkt. Das sind Sachen wie zum Beispiel die Worte, die wir aussprechen, die Gedanken, die wir in unserem Kopf haben, Gefühle, die wir haben, Haltungen, Erfahrungen, Taten, Prägungen von unserem Elternhaus. All diese Dinge sind Saat für uns und manchmal sogar für andere Menschen, die mit uns gemeinsam leben. Und wenn man über Saat spricht, dann kann man Saat, denke ich, in positive, also gute Saat und in schlechte Saat unterteilen. Und das sollte man, denke ich, auch tun. Gute Saat sind zum Beispiel Dinge, die fühlen sich jetzt richtig gut an, hoffentlich, wenn ich sie vorlese, Wärme, also so Nestwärme vielleicht von zu Hause, Lob, Liebe, Annahme, Bestätigung, Freude, Lachen, Großzügigkeit, Anteilnahme, so ein richtiges Paket an schönen Dingen quasi, die man sich wünscht. Und das Gute an guter Saat ist, dass wenn ich geliebt werde, gelobt werde, warm gehalten werde quasi, also Nestwärme, so tolle Eltern, tolles Zuhause habe, wenn ich Bestätigung bekomme, wenn viel gelacht wird, wenn ich großzügigen Menschen begegne und selber irgendwie großzügig sein kann, dann bringt es gute Früchte hervor. Dann wird nicht irgendwie ein schlechter Mensch draus, der irgendwie genau das Gegenteil macht, sondern dann wird es in dir positiv wirken. Und ich glaube, dass so positive Dinge sind, die dann aus uns herauskommen, sind zum Beispiel, dass ich fähig bin zu lieben. Also jetzt nicht nur meinen Partner, sondern auch noch darüber hinaus meinen Mitmenschen. Dass ich nicht irgendwie ganz unsicher zitternd durchs Leben gehe, sondern dass ich selbstsicher werde. Und dass ich allgemein beziehungsfähig werde. Dann gibt es auf der anderen Seite, wenn es gute Saat gibt, gibt es leider aber auch schlechte Saat. Und ich glaube, jeder von uns hat mit schlechter Saat schon mal, also nicht nur mit guter Saat haben wir hoffentlich auch Berührung gehabt, aber mit schlechter Saat haben wir definitiv auch Berührung gehabt. Vielleicht als Kind irgendwie schon zu Hause, du hast viel Kritik bekommen, du hast gesehen irgendwie, wie Uneinheit funktioniert, also wie deine Eltern sich streiten. Vielleicht hast du Eltern gehabt, die irgendwie lieblos waren, die nie so richtig sagen konnten, Mensch, Kleiner oder Kleine, ich hab dich echt lieb, ich bin stolz auf dich. Und ich glaube, die größte Steigerungsform von schlechter Saat in deinem Leben ist Missbrauch, den du erleben kannst als Kind. Das Problem an diesem Saat-Ernte-Prinzip ist, dass es nicht irgendwie nur mal so ist, das kann ich mir mal irgendwann nehmen, wenn ich mir Dinge erklären will, sondern das ist ein Naturgesetz von fast, das Gott über unser Leben gegeben hat. Da kann man nicht sagen, für mich gilt es nicht, weil ich nehme es nicht an, sondern es gilt automatisch für dich. Und wenn du schlechte Saat in deinem Leben erhalten hast oder wenn schlecht in deinem Leben gesät worden ist, dann wird es irgendwann mal zu Nöten und zu Problemen in deinem Leben. Ich habe wieder das kaputte Kabel erwischt. Ja. Ich höre auf, dran rumzurammeln. Ob wir das wollen oder nicht, wir werden irgendwann mit Nöten und Problemen aufgrund dieser Dinge konfrontiert werden. Eine Frage, die man sich noch stellen kann, wenn man schon bei diesem Prinzip ist, so Landwirtschaft, was ist denn eigentlich der Acker, auf den gesät wird? Und es ist eigentlich klar, draußen siehst du irgendwie dieses staubige Ding von Feld, wo irgendwo reingesät wird und dann gegossen. Und der Acker, der bei uns gegossen und besät wird, das ist unser Herz. Und wenn ich so meinen kleinen Wicht angucke, irgendwie, ich lag vor uns mit dem noch auf dem Sofa, der ist krank und ein bisschen wehleidig und kann seinen Kopf kaum halten. Und da habe ich echt nochmal so drüber nachgedacht. Ich glaube, so ein Acker von einem Kind gerade, egal erstmal wie groß das Kind ist, der ist echt fruchtbar. Was du dort reinschmeißt, das wird definitiv mal zu einer extremen Ernte führen. Egal erstmal, ob es was Positives oder was Negatives ist, aber das Kind saugt auf, was du dort hineinsäst. Ich glaube, dass wir auch jetzt noch, also in unserem, ihr seid unterschiedlich alt, aber ich bin jetzt mal so 30, stehe jetzt mal für diese Generation 30, auch bei mir wird noch irgendwie Saat in meinem Leben hingeworfen. Gute Dinge, da wo man mal Lob bekommt, irgendwie Dinge, wo man sich danach gut fühlt, wo man sich danach wertgeschätzt fühlt, Liebe vielleicht von Menschen. Und dann gibt's aber immer noch jetzt auch Momente, wo mich Menschen verunsichern, wo Menschen irgendwie mir mein Selbstbewusstsein rauben, weil sie irgendwas zu mir sagen, was ich vielleicht falsch mache oder was sie anders machen würden oder wie ich vielleicht aussehe in ihren Augen oder was weiß ich. Also es gibt immer wieder so Momente, wo Menschen so ein paar Körner Saat in dein Leben schmeißen und wenn wir ehrlich sind, macht's trotzdem was mit uns. Auch jetzt noch. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Generation 50 ist, ob das dann an einem abfällt, aber an mir macht es trotzdem was. Irgendwie sind das nicht Dinge, wo ich sage, da stehe ich drüber und das ist mir egal, sondern es verändert mich. Es verändert zum Beispiel mein Selbstbewusstsein. Und wenn ich jetzt dieses kleine Kind mir vorstelle, was abhängig davon ist, was irgendwie Menschen ihm auch sagen und was Menschen ihm entgegenbringen, dann kann ich mir vorstellen, dass es dort wirklich ein Leben verändern kann, wie ich mit dem Kind umgehe. Wenn ich mit viel Lob und Anerkennung, wie gesagt, aufgewachsen bin, dann werde ich wahrscheinlich mal irgendwann relativ selbstsicher im Leben stehen. Dann bin ich nicht irgendwie ängstlich und weiß nicht so richtig wie, sondern ich habe das irgendwie erfahren, wie das ist zu leben und einfach, dass Menschen mir sagen, das machst du gut. Und dann kann ich darauf irgendwie aufbauen, weil ich weiß, ich mache was gut in meinem Leben. Und wenn ich natürlich ständig nur Kritik gesagt kriege, von vielleicht meinen Eltern, also von euren Eltern, wenn ständiges Desinteresse irgendwie da war, wenn ihr vielleicht irgendwie überflüssig wart in dem Moment oder wenn ihr Ablehnung irgendwie in eurem Leben erfahren habt, dann werdet ihr definitiv damit zu kämpfen haben, jetzt oder später. Ich glaube, jeder von euch kennt den Satz, wovon das Herz voll ist, davon spricht's auch, davon wirst du sprechen. Wovon dein Herz voll ist, davon wirst du sprechen. Und das ist leider das Problem an diesem Prinzip, dass, wenn wir mal bei dem Thema Ablehnung bleiben, wenn du zum Beispiel in deiner Kindheit Ablehnung erfahren hast und in dieser Rolle gespielt hast, dann wirst du dich heute immer noch abgelehnt fühlen. Also das wird immer so ein Ding sein, was immer wieder in dir hochkommt, wo du immer wieder sagst, Mensch, damit habe ich echt so zu kämpfen, sagt man ja immer dann so. Und das Problem ist aber, dass du ganz oft auch Leute ablehnen wirst, weil du einfach in diesem Prinzip da drin steckst und weil einfach dein Herz ist voll irgendwie von dieser Angst und von diesem Ding abgelehnt zu werden und du wirst automatisch trotzdem, wird es übersprudeln und du wirst ablehnend sein. Davon, wo unser Herz voll ist, das wird unser Leben prägen. Der letzte Punkt in unserem Bild, wenn wir jetzt bei dem Saat-Ernte-Aussehen, Ackerprinzip bleiben, ist die Ernte. Also Ernte ist quasi in unserem Leben irgendein Verhalten, eine Eigenschaft, die aufgrund einer früheren Saat, die irgendwann in meinem Leben gestreut worden ist, hervorbricht oder hervorkommt. Besonders sichtbar werden solche Dinge zum Beispiel im Beziehungsbereich. Also vielleicht, da haben wir ja alle mit zu tun, irgendwie sind wir befreundet oder verfeindet oder wir kennen uns wenigstens, haben Brieffreundschaften, keine Ahnung, was wir so miteinander haben, aber auf dieser Beziehungsebene kommen ganz viele solche Verhaltensschemen wieder durch und dort hat man vielleicht auch am meisten zu kämpfen, irgendwie ja, zu leben ohne zu säen und den anderen quasi schlechte Ernte zu bereiten. Wir denken ganz oft, dass es irgendwie keine Rolle spielt, wie wir uns verhalten in unserem Leben, wie wir reden, mit wem wir irgendwie so unterwegs sind, was wir sagen, was wir in uns aufnehmen, weil wir da irgendwie drüber stehen und weil wir ja noch irgendwie einen Charakter haben und irgendwie unsere Freunde das alles verstehen und das uns auch nicht schlecht gut oder sowas. Aber die Bibel, also gerade die Sprüche, wenn wir uns die Sprüche mal in der Bibel durchlesen, das sind ziemlich viele Weisheiten drin. Gut, manche davon würde man vielleicht sagen, sind ein bisschen überholt, aber irgendwie sind es von weisen Menschen aufgeschrieben und Sprüche 18, 20 bis 21. Jawohl. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Bisschen krass geschrieben oder vielleicht ein bisschen komisch geschrieben. Aber was daran hervorgeht, die Frucht unseres Mundes, deines Mundes sättigt den Mensch. Also das, was aus deinem Mund herauskommt, das, mit dem du Umgang hast, deine Gedanken, die machen deinen Körper voll, die sättigen dich. Also satt werden ist ja so ein Zeichen von, das nimmst du in dich auf und das hat irgendwie die Wirkung, das geht irgendwie in Fleisch und Blut über, wird ausgedrückt und Nährstoffe rausgeholt. Es ist also sehr wohl interessant, was wir sagen, was wir denken, was wir tun, was wir mit wem wir umgehen, wie mit uns gesprochen wird und wie über uns gedacht wird. Es hat definitiv Wirkung auf uns. Und wir gehen mal sogar einen Schritt weiter. Ich bin der Meinung, dass, und ich erlebe das ganz oft, dass man so Menschen kennenlernt, man muss immer ein bisschen differenzieren, ich sag's gleich, aber wenn man Menschen kennenlernt, die oft negativ sprechen und die, wo du so richtig merkst, irgendwie negativer Mensch, also da ist alles negativ, da funktioniert nichts im Leben, die haben keine Kohle, die haben keinen Job, die werden nie eine Frau finden, wenn du ihnen jetzt zuhörst, also es ist nicht so, aber diese negativen Menschen oder diese negativen Worte, diese Menschen, die sind wie ein offenes Scheunentor, die werden ständig irgendwie angegriffen, die werden ständig irgendwie zu Boden gerissen, die haben ständig wirklich irgendwelche Probleme, wo du denkst, Mensch, das geht doch gar nicht. Irgendwie kann eigentlich sein, dass eben geht's immer gut und der andere hat 30 Probleme in einer Woche. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass wenn wir immer negativ reden, wenn wir immer negative Gedanken haben und unserem Kopf und unserem Sein einfach diese Bilder von Negativität immer wieder vor Augen führen, ja, dann machen wir dem Teufel ein Stück die Tür auf, genau in den Punkten Antworten zu geben und in den Punkten uns immer wieder was ins Weg zu legen. Ich glaube, dass wir durch Worte Gott Türen öffnen können, aber dass wir durch Worte genauso einem Teufel auf seinem Zerstörungsplan helfen können. Die Frage ist, sprechen wir Worte von Glauben oder sprechen wir Worte von Unglauben? Weil ich habe das schon mal erlebt von gerade so reiferen Christen, habe ich relativ oft erlebt, wo ich manchmal so meine Probleme erzählt habe, die mit denen ich halt so ein bisschen Vertrauensverhältnis habe und wo die dann einfach sagen, Mensch, du musst aufhören, immer nur das Negative zu reden. Du musst die positiven Dinge aussprechen in deinem Leben. Ein passender Bibelvers dazu, Römer 10, Vers 10. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Kennt ihr die Christen, die immer so biblische Aussagen vor sich her sagen? Die manchmal, wenn irgendwie totaler Sturm im Leben ausbricht, sagt, nee, Gott ist mein Retter. Jesus sagt, ich bin für dich am Kreuz gestorben, ich bin für deine Krankheiten am Kreuz gestorben. Kennt ihr die Leute, die immer im richtigen, schlechten Moment die richtige Bibelstelle auf den Lippen haben? Das ist eine Lebenseinstellung, glaube ich. Die sagen das nicht einfach nur irgendwie, um zu sagen, da fühle ich mich halt einfach besser, wenn ich irgendwie so einen Bibelvers dann kontern kann. Sondern die sagen das, weil sie was sie eigentlich glauben, in ihr Leben reinziehen wollen und deswegen diese Dinge positiv aussprechen. Und wie oft, muss ich ehrlich sagen, gehe ich durchs Leben und sage genau das Gegenteil irgendwie. Wird sowieso nichts. Machst irgendein Konzert, kommt sowieso keiner oder es werden zu wenig oder keine Ahnung, was es so gibt. Man hat immer irgendwie so einen negativen Nebensatz, den man leider so im Kopf in seinen Gedanken mitsagt. Ich glaube, dass dort trotzdem, ja, da liegt was drin, wie man unser, also da liegt wirklich ein Geheimnis drin, Gottes Reich auf Erden zu ziehen. Sich nicht mit dem Negativen zu beschäftigen, sondern das Positive, was Gott uns zusagt. Ich meine, wir können immer nur sagen, wenn ich an Gott glaube, dann ist immer die Frage, glaube ich an Gott oder glaube ich auch das ganze Paket, also was Gott gesagt hat. Ich weiß, dass das schwer ist und dass es leicht gesagt ist, irgendwie, Gott ist für deine Krankheiten gestorben und dann sitzt du halt hier irgendwie mit Schmerzen im Rücken oder mit fehlender Hand. Aber es sind Dinge, die Gott gesagt hat und wir haben das Recht, diese Dinge auszusprechen und zu sagen, Gott, ich will, dass das passiert und ich will das sehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass gerade wir Christen anfangen, guten Samen zu säen und damit manchmal ein Stück Unterschied wieder auszumachen. Wir müssen wieder Lust drauf haben, nicht irgendwie gleich zu sein wie alle anderen und irgendwie, wenn einer feuert, feuere ich zurück, sondern wir müssen wieder Lust drauf haben, guten Samen in Menschen hineinzusäen, auch wenn wir nicht irgendwie sehen, dass der sich nächste Woche gleich verändert, aber irgendwann wird Ernte in diesem Leben aufgehen von Menschen, wo ich anders bin, wie vielleicht die Welt oder wie sonst so Leute zu ihnen sind. Wie kann ich guten Samen säen? Ich kann zum Beispiel aufbauend reden. Also wenn ich jetzt mit Menschen rede, irgendwie denen es schlecht geht, wie ich vorhin schon diesen Person XY, die alles nur schlecht sieht, kann ich sagen, stimmt, dein Leben ist echt dreckig. Ich möchte nicht dein Leben haben, ich möchte nicht tauschen. Oder ich kann einfach diesen Menschen sagen, Mensch, da gibt es einen Weg raus und ich glaube, dass Gott dich sieht und ich glaube, dass Gott dir hilft. Das ist zum Beispiel aufbauend reden. Ein ganz einfaches Ding, ich kann Menschen Lob und Bestätigung geben. Das klingt so simpel, irgendwie einen Menschen zu loben, aber wie oft loben wir wirklich Menschen für Dinge, die sie tun? Viele Dinge sind doch absolut selbstverständlich. Ich sehe zum Beispiel guten Samen, wenn ich treu und zuverlässig bin. Wenn ich großzügig und freundlich bin. Wenn ich nicht irgendwie schon ein Problem habe, irgendwie wenn einer neben mir steht und einen Kaffee nicht bezahlen kann, mit dem ich eigentlich gerade einen Kaffee trinken gehen wollte, dann anfangen irgendwie zu gucken, es geht gerade nicht, ich habe gerade kein Geld. Großzügigkeit, das ist was Krasses, das ist eine krasse Gabe, wenn ich Menschen großzügig entgegenkommen kann. Wenn ich zu Leuten stehe, die vielleicht nicht ganz so angesagt sind und irgendwie die Checker sind, mit denen man sich eigentlich draußen abgeben will, dann sehe ich guten Samen. Eigentlich sehe ich guten Samen, wenn ich Zeit habe, wenn ich Zeichen von Liebe sende, wenn ich zum Beispiel Fürbitte mache. Das heißt, für Menschen bete in meinem stillen Kämmerchen, das mag vielleicht keiner, aber Gott sieht's. Und ich sehe ja guten Samen, wenn ich beispielsweise ganz praktisch, manche brauchen ja eher was Praktisches, wenn ich Geld in Gottes Reich investiere. Du kannst mit deinen 10 Euro, die du in der Kollekte hast, sicherlich nicht irgendwie die Welt retten und den Hunger abschaffen. Aber du kannst das von dir, was Gott dir gegeben hat, bereitstellen und kannst sagen, Gott, ich sehe und mal gucken, was dabei rauskommt. Die große Frage ist irgendwie an diesem Vorsatz, guten Samen zu säen, schaffe ich das, wenn ich in meinem Leben die ganze Zeit irgendwie mit Ablehnung, mit Verleumdung, mit Betrug, mit Habgier herausgefordert wäre. Oft ist es doch so irgendwie, ich will was Gutes tun und ich gehe irgendwie Montag früh auf Arbeit und sage, ab heute alles anders und meine Kollegen müssen jetzt merken, ich bin anders. Und dann triffst du irgendwie schon auf dem ersten am Kaffeeautomaten und der pumpt dich irgendwie von der Seite an und deine ganzen Vorsätze sind wieder weg und du hast eigentlich nur Wut in deinem Bauch und ja, bist wieder im typischen Arbeitstrott. Wie schaffe ich es in solchen Situationen, wo Menschen mich herausfordern, wo in meinem Leben irgendwie Dinge passieren, die mir wehtun, guten Samen zu säen? Wie schaffe ich es zum Beispiel, trotz dass ich irgendwie in meiner Kindheit oder in meiner Jugend Verletzungen gesammelt habe und Mauern aufgebaut habe, weil keiner dort irgendwie mehr mich verletzen soll, die wieder einstürzen zu lassen und Menschen gegenüber offen zu sein? Man kann jetzt mal ein Beispiel aus der Bibel nehmen, der David zum Beispiel, der hat, wenn er die Geschichte von ihm kennt, ist er Nachfolger von Saul und hat eigentlich bevor er quasi zum König wurde, nicht unbedingt die beste Zeit durchgemacht. Und Saul hat versucht, ihn irgendwie wegzukriegen, weil er gewusst hat, das ist ein echter Konkurrent und dort liegt irgendwas im Feuer, das will ich nicht, das will ich nicht sehen. Und David kriegt die Chance, diesen Saul, der ihn versucht hat umzubringen, vor dem er sich verstecken musste, ja, Rache auszuüben, ihn zum Beispiel zu töten. Gott hat eigentlich Saul ihn vor Füßen gelegt und hat gesagt, jetzt kannst du entscheiden, was du mit ihm machst. Und David hat in dem Moment sein reines Herz bewahrt und hat ihn nicht umgebracht. Gut, Saul hat trotzdem kein gutes Ende genommen, aber David hat sich nicht die Finger beschmutzt damit. Und über diesen David sagt Gott, dass es ein Mann nach seinem Herzen ist. Ich glaube, wir werden es nur schaffen, in unserem Leben guten Samen zu sehen, egal was so ein Gegensturm irgendwo da ist, wenn wir uns nah an Gott ranheften. Ich kann den Menschen, glaube ich, manche Menschen nur lieben und akzeptieren und wirklich gut zu ihnen sein, wenn ich anfange, sie mit Gottes Augen zu sehen und nicht mit meinen Augen, die Dinge manchmal sehen, die man einfach nicht liebenswert finden kann. Ich glaube, wir können nur guten Samen sehen, wenn wir anfangen, schnell in Vergebung zu sein. Und nicht irgendwie zu sagen, na, da hat es jetzt aber verdient, wie ich irgendwie mit ihm umgehe, weil das und das und das. Und ich glaube, so der dritte Punkt, ich kann nur anfangen, guten Samen zu sehen in jeder Situation, wenn ich anfange, meine Wut, meine Angst Gott hinzulegen und zu sagen, Gott, das sind Gefühle irgendwie, die sind zwar vorhanden und die sind vielleicht sogar, wenn man jetzt von außen guckt, berechtigt, aber ich möchte diese Gefühle nicht haben, weil ich möchte gut sein. Ich möchte nicht irgendwie Rachegelüste haben, nur weil ein Mensch schlecht zu mir war, sondern ich möchte diesen Menschen wirklich segnen. Die Bibel sagt ja, wir sollen unsere Feinde segnen. Das ist immer so ein, wer segnet gerne Feinde? Wir haben ja schon Schwierigkeiten, Freunde zu segnen. Der Weg dorthin ist wirklich, dass wir diese Gefühle von Angst, Wut, diese negativen Gefühle, die wir auf Menschen, die wir auf Situationen haben, Gott hinlegen. Und dann ist es gut. Und ich glaube, das wird definitiv passieren. Und manchmal merkt man das, wenn man das wirklich mal riskiert und halt nicht irgendwie rechthaberisch ist, sondern wirklich Gott mal das letzte Wort gibt, dann merkt man, wie wirklich guter Samen in dein Leben fällt, den du weitergeben kannst. Den du weiter ausschenken kannst. Ich glaube, das war jetzt erstmal so eine Pauschalantwort, wie wir irgendwie mit Säen umgehen können. Das, also wie wir das schaffen, irgendwie gut zu säen, obwohl unser Leben vielleicht wie ein Gewitter gerade aussieht oder wie Menschen, die uns begegnen, wie ein Gewitter aussehen und gar nicht so irgendwie diesen Mut machen zum Säen. Aber ich glaube, dass das Problem an diesem ganzen Saatding nicht ganz so einfach ist. Also es klingt immer so einfach, geh zu Gott, aber wie gehe ich denn zu Gott, wenn ich wirklich in meiner Kindheit Scheiße erlebt habe? Wie gehe ich denn zu Gott, wenn mich Menschen ständig wieder irgendwie blöd anmachen? Wie gehe ich zu Gott, wenn ich wirklich Situationen habe, die einfach Mist sind, die irgendwie mich daran hindern, überhaupt erstmal dort so zwei Stufen zu machen, auf diesem Weg guten Samen auszustreuen und nicht immer nur zu kämpfen, um den anderen irgendwie ein bisschen schwächer zu machen? Irgendwie ist das, glaube ich, so ein Problem, dass es so ein Kreislauf ist irgendwie, dass wenn wir immer wieder schlechte Saat und unsere schlechte Saat in unserem Leben bringt diese schlechte Ernte und wir geben automatisch diese schlechte Ernte weiter in Form von Saat an andere Menschen. Und wenn wir aus diesem ausbrechen wollen, dann müssen wir uns echt mit uns selbst beschäftigen. Ich kann euch jetzt nicht für jeden Einzelnen hier eine Lösung geben, wie das funktionieren kann bei dir, weil das, glaube ich, bei jedem Menschen anders ist. Aber ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, aus diesem Kreislauf auszubrechen und sich deswegen auch lohnt, mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe jetzt mal so vier Schritte mitgebracht, die unterschiedlich intensiv sein können bei dir, aber die, denke ich, dabei helfen, an dem Punkt wirklich Schritte zu machen und weiterzukommen. Der Achim kann die mal anwerfen. Der erste Punkt ist, klingt ganz plausibel, aber so plausibel ist es gar nicht, die schlechte Saat in meinem Leben erkennen. Ich glaube, es ist manchmal ganz interessant, wirklich mal zu gucken, warum bin ich, wie ich bin. Und wir sind alle irgendwie, wie wir sind, weil wir irgendwas in unserem Leben, wie wir vorhin schon gesagt haben, gesät bekommen haben. ganz viel steckt halt in dem, was du in deinem Elternhaus erlebt hast. Das kannst du leider nicht irgendwie abschütteln und das ist ja nicht irgendwie so ein Psychologengequatsche. Das ist einfach so. Wenn ich jetzt irgendwie zurückgucke und meinen Vater so angucke, dann sehe ich Dinge, da weiß ich ganz genau, warum ich so bin, wie ich bin. Oder wenn ich meine Mutter angucke, wie meine Mutter mit mir umgegangen ist, war trotzdem positiv, aber ich entdecke trotzdem Dinge, wo ich für mich begriffen habe, warum ich so bin, wie ich bin. Das sind sicherlich noch viele versteckte Dinge noch extra mit drin, aber es ist interessant, sich auf diese Suche zu machen und wirklich diese schlechte Saat, die gute Saat, die ist zwar cool, die können wir uns auch betrachten, aber die schlechte Saat müssen wir uns eher angucken, weil die müssen wir irgendwie loskriegen und da müssen wir irgendwie gucken, dass da nicht bittere Wurzeln entstehen. Und wenn ihr euch betrachtet und wenn ihr das wirklich mal intensiv macht und euch da mal in euer Kämmerchen zurückzieht, dann werdet ihr merken, dass da aus solchen manchen Dingen richtig bittere Wurzeln entstanden sind. Das müssen manchmal nicht die Eltern sein, das können auch Kindergartenerfahrungen oder Schulerfahrungen sein. Es gibt ganz viele solche Früherfahrungen, die wir machen, die wirklich bittere Wurzeln hervorbringen können. Und es wäre schade, sie einfach irgendwie abzutun unter, na, ist halt meine Vergangenheit. Vergangenheit aufarbeiten wäre eigentlich hier das richtige Wort dafür. Und wenn ich das tue, dann werde ich auf Menschen stoßen, die mir kommen, ja, die, wo ich einfach denke, Mensch, mit dem habe ich echt das Problem deswegen. Das ist der Punkt 2. Dann geht es darum, sich ein Stück klein zu machen und Vergebung zu zeigen. Ich weiß nicht, aber Vergebung wird immer so manchmal verbunden mit, ja, es kommt irgendwann ein Mensch zu mir, der hat mir Schlechtes getan und irgendwann nach 10 Jahren kommt er dann unter Tränen zu mir und sagt, es tut mir leid und ich weiß, es war schlecht und dann stehst du dort als großer Christ und sagst, ich vergebe dir. Das ist Vergebung, richtig. Aber wisst ihr, dass Vergebung genau das ist, wenn dieser Mensch nach 20 Jahren immer noch nicht begriffen hat, dass er dich zu Tode verletzt hat und dass du deswegen irgendwie keine Ahnung, das und das Problem hast und trotzdem zu sagen, Gott, ich vergebe diesen Menschen, das ist genauso Vergebung. Die eine Vergebung, wenn ein Mensch heulend vor dir liegt, das fällt, glaube ich, leicht, also dann irgendwie noch den Satz zu sagen, so von oben herab. Aber Menschen zu vergeben, die nicht umkehren, auf gut Deutsch in unseren Augen, die das nicht verstehen, was überhaupt da falsch gelaufen ist, das ist ein echtes Ding. Aber ich denke, dass es gut ist, zum Beispiel, wenn du in deinem Elternhaus Kacke erlebt hast und Menschen dich schlecht behandelt haben, anzufangen, diesen Menschen zu vergeben. Weil nur wenn du ihn vergibst, dann wird aufhören, dass du irgendwie Gedanken hast von Wut, von Angst, von Rache. Und du kannst damit diesen negativen Dingen einfach den Platz rauben. Und dann ist es manchmal gut, wenn du irgendwie das schaffst, Menschen zu vergeben, die schlecht hätte waren, dann irgendwann auch mal selbst um Vergebung zu bitten. Weil ich glaube, dass du in den letzten, keine Ahnung wie alt du bist, aber 20 Jahren aufgrund dieses Dings ganz viele Menschen genauso wieder verletzt hast. Weil du kannst vielleicht nicht mal was dafür, weil es einfach dich irgendwie geprägt hat. Haben es vor uns ja gesagt, Saat, Ernte. Und du hast automatisch wieder bei anderen Menschen gesät, vielleicht durch Ablehnung oder durch andere Dinge. Und haben andere Dinge wieder dran, andere Menschen dran zu knabbeln, wie du ihnen begegnet bist. Und da ist es gut, mit Gott drüber zu reden und Gott auch zu sagen, ich möchte, dass du mir vergibst, Gott, wie ich mich verhalten habe. Wo ich negativ reagiert habe, wo ich negative Dinge ausgesprochen habe und wo einfach Schlechtes draus entstanden ist. Der dritte Punkt, nachdem ich das mal so analysiert habe, quasi in meinem Leben, wir haben es vor uns gehört, Jesus gehört in das Problem mit rein. Ich glaube, das ist cool, das zu analysieren und dann irgendwie zu denken, ja, schön, jetzt denke ich darüber nach. Und wir brauchen Gott dabei, die Dinge zu verarbeiten. Und das, jetzt kommt so ein Ding und ich glaube, das kann uns Jahre beschäftigen und wir können Jahre damit Gott im Gespräch sein. Ich muss diese Dinge von schlechter Saat, die ich irgendwie entdeckt habe und diese schlechte Ernte, die irgendwie in mir aufgegangen ist, die kann und sollte ich Gott hinlegen. Weil ich glaube, er der Einzige ist, der aus diesem verkorksten, aus unserer verkorksten Vergangenheit, aus unseren verkorksten Gefühlen, die wir so in uns haben, wieder was Gutes brauchen kann. Was Gutes hervorbringen kann. Und das ist nicht mit einem Gebet sicherlich gemacht, dass ich jetzt irgendwie mich hinsetze und sage, jetzt investiere ich die 5 Minuten und bete es mal kurz runter und dann blüht irgendwie die Sonnenblume in meinem Leben. Das ist ein Prozess und dort dort muss ich, glaube ich, mit Gott einfach durch. Und das ist auch manchmal ein Ringen, dass ich wirklich die Dinge Gott immer wieder hingeben kann. Und das ist manchmal schon ein Prozess, Gott wirklich Dinge hinzugeben. Weil wir sagen das immer so ganz oft, Gott, ich lege dir das irgendwie hin. Aber wenn er es wegnehmen würde, würde man merken, da liegt gar nichts, was wir hingelegt haben, weil wir Angst davor haben, das Gott wirklich hinzulegen und Gott machen zu lassen. So ein kleiner Gradmesser an der Geschichte, wenn ich irgendwie so Gott diese schlechte Saat und die schlechte Ernte in meinem Leben hingebe, ist, dass man merkt, dass sich was verändert. Dass gute Frucht in unserem Leben hervorkommt. Wo du vielleicht gedacht hast, dort kann ich mich nie verändern, dort werde ich immer so bleiben, wie ich bin, weil ich bin halt so. Wenn auf einmal dort was passiert, dann merkst du irgendwie, dass du Gott wirklich Dinge hinlegst und dass Gott Dinge wirklich von deinem Rücken und von deinem Alter, den du dazu hast, wegnimmt und ins Gute umwandelt. Und der letzte Punkt, wenn ich dann merke, dass wirklich Frucht in meinem Leben passiert, also dass aus diesem Schlechten was Gutes wird, weil Gott das macht, dann ist es dran, diese Stellen mit Gott zu füllen und Gott einzuladen, dass dort wirklich immer mehr gute Saat hervorgeht und immer mehr gute Ernte entstehen kann. Das ist ein Geschenk, wenn wir dort wirklich umkehren können, wenn wir frei werden können von diesen Dingen, von diesen Gedanken. Und dann ist es doch cool, wirklich Gott einzuladen und dann wirklich Menschen zu begegnen und Menschen wirklich gute Saat mit ins Leben zu geben. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht von uns allen, dass wenn wir durch unser Leben gehen, dass wir Menschen begegnen, die sagen, Mensch, ey, ich mag dich, ich hab dich gern, ich bin gern für dich da, ich finde dich gut aussehend oder was weiß ich, was du hören möchtest, aber es tut uns extrem gut und es verändert uns. Man könnte mal so ein Experiment machen mit jemandem von euch, dass man mal 4 Wochen wirklich immer nur zu dem Menschen sagt, was man alles schrecklich an ihm findet und wie schlecht er aussieht und was weiß ich, was einem alles mal einfällt. Und auf der anderen Seite mal wirklich 4 Wochen dem Menschen zu sagen, was gut ist und wirklich gute Dinge mitzugeben und einfach mal zu gucken, wie sich so ein Mensch verändert. Weil ich bin mir sicher, das ist eine krasse Veränderung. Also ob der das überhaupt 4 Wochen durchhält, vielleicht ist er dann schon verschwunden. Dort, wo Gott Dinge wegnimmt und dort, wo Gott Frucht hervorbringt, ist es dann dran, mit ihm gemeinsam die Bereiche auszufüllen und dann wirklich so Mensch zu werden, der gerne sät, positiv sät. Ich glaube, dass es zu dem Thema noch relativ viel zu sagen gibt. Wo ich darüber nachgedacht habe, betrifft es zig Bereiche in unserem Leben, die von diesem Saat-Ernte-Prinzip irgendwo betroffen sind. Ich will noch mal kurz eins anschneiden, um mal ein Beispiel zu geben. Dieses Geld geben zum Beispiel, was wir vorhin hatten. Das ist ja cool, wenn wir irgendwie sagen, also wenn wir so das interpretieren, die Bibel sagt, du sollst deinen Zehnten geben. Jetzt war das bei mir am Anfang so, ich habe dann gerechnet, Taschenrechner rausgeholt, du hast deinen ersten Lohn gekriegt. Als Student hast du gedacht, wenn du mal Geld kriegst, dann fällt es dir leichter, das Irrtum. Dann ist die Summe auf einmal höher. Und dann rechnest du mit deinem Taschenrechner zusammen und denkst, uff, und das musst du jetzt abgeben. Und dann hast du so ein schweres Herz und drückst halt dann auf diesen Überweisungsbutton und denkst, oh, brauchen die mein Geld überhaupt oder ist es besser, ich behalte es selbst. Denkt ihr, wenn wir so ein Geberherz haben, dass da gute Frucht aus diesem Geld hervorgeht, wenn so ein, jetzt gebe ich dem halt mein Geld, weil er irgendwie die Predigt gehalten hat und ich nicht schlecht dastehen will, weil alle das irgendwie geben und vielleicht hat er mich noch persönlich angepflaumt, dass ich das mache. Wie soll denn aus so einem Geben was Positives herauskommen? Ich sehe dort irgendwie mit Geiz und mit, ich will es gar nicht hergeben und eigentlich hänge ich viel mehr dran und dann erwarte ich aber, dass irgendwie Gott damit sein Reich baut. Und dann gibt es Menschen, die haben wenig und geben manchmal mit einem Herzen und mit einem Lachen, wo du denkst, wow, was ist da los? Warum kann ich das nicht? Und ich glaube, das ist so dieses Prinzip immer von guter Saat und schlechter Saat. Also dein Geld ist trotzdem positiv, wenn du es irgendwie gibst, aber ich glaube, das ist einfach, ja, wenn du es einfach mit einem Gedanken in deinem Herzen gibst, ich gebe das gerne und ich vertraue darauf, dass Gott damit große Dinge tut und dass Gott Menschen freisetzt, dass Gott sein Reich baut und dass damit wirklich coole Dinge passieren. Ich glaube, dann liegt auf diesem Geld nochmal ein ganz besonderer Segen, weil dann ist es wirklich mit Power aktiv. Im Gegensatz zu dem Geldschein, den du halb zerreißt, weil du ihn irgendwie wieder zurücknehmen willst. Das ist ein Beispiel, aber ich glaube, unser Leben ist voll von diesem Prinzip, wie tue ich Dinge, warum tue ich Dinge, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden und könnten philosophieren und Dinge raussuchen. Ich möchte euch zum Abschluss, wer an dem Thema irgendwie noch in Hauch tiefer einsteigen will und trotzdem nicht gerne liest, dieses Heft empfehlen. Das sind wirklich wenig Seiten, also sogar ich habe das in einer Stunde geschafft. 32 Seiten, relativ groß geschrieben, machbar. Wir haben da sogar einige davon, also wer da einfach eins haben möchte, da kommt einfach zu mir und ich gebe euch das und da könnt ihr euch das mal durchlesen. Das Säge habe ich zum Beispiel auch schon mal Freakstock in der Hand gedrückt, weil die zwei solche komischen Sätze gesagt habe, ich gedacht, ich müsste es mal lesen. Es ist wirklich extrem gut geschrieben und es ist gut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich denke, dass es manchmal mehr irgendwie, wir versuchen irgendwie Lobpreis besser zu werden, besser zu predigen und Gitarre zu lernen und als Lobpreisleiter irgendwie durch die Decke zu gehen. Aber hier liegt irgendwo der Grund von allen Dingen, die ich tue. Es wird jetzt gleich noch ein bisschen Lobpreis geben. Keine Ahnung, 2 Liter, 3 Liter? Hat er? 2 Liter, sehr gut. Knackig. Wer irgendwie Lust hat, mit mir darüber zu reden, mit mir darüber zu beten, irgendwie gemeinsam irgendwie diesen ersten Schritt mal zu gehen und zu sagen, ich fange damit an, die Dinge aufzuarbeiten und ich will es nicht irgendwie nur bei dem, ja, klingt plausibel in meinem Kopf lassen, dann habt ihr die Chance, oder habt ihr eigentlich immer die Chance, zu mir zu kommen, mit mir darüber zu reden oder mit irgendeinem anderen Christen, wo er sagt, Mensch, den vertraue ich, darüber zu reden. Ich bin hier, ihr könnt es heute tun, ihr könnt mich anrufen, ihr könnt mich, ja, doch mit Termin besuchen kommen. Ist nicht mal ganz so einfach mit Kind. Aber lasst irgendwie, das wäre schade, irgendwie diese bitteren Wurzeln, die als Kindheit, aus Erfahrungen irgendwie passiert sind, einfach immer weiter wachsen zu lassen. Weil es schneidet dich eigentlich von einem glücklichen Leben ab und macht dich zu einem bitteren Menschen. Nicht in allen Bereichen deines Lebens, aber in manchen Bereichen deines Lebens wirst du merken, dass es dich extrem bitter macht und dass du dich anders verhältst, wie du das eigentlich selber wünschen würdest. Ich bete noch. Gott, ich will dir Danke sagen, dass du nicht einfach nur so ein Gesetz irgendwie auf die Erde geknallt hast und gesagt hast, jetzt lebt damit. Und ich danke dir dafür, dass aus diesem Saat-Ernte-Ding auch so viel Positives hervorgeht, Herr. Dass es nicht nur irgendwie schlechte Saat im Leben gibt und alles schlecht ist, sondern dass es auch fantastisch ist zu sehen, wie irgendwie Eltern, wie Freunde, wie Gemeinde Menschen irgendwie gute Saat mitgibt und dort extrem gute Ernte hervorgeht, Herr. Und dafür Menschen gesegnet werden. Und Gott, du siehst aber, dass es halt die Bereiche in unserem Leben gibt, wo das manchmal anders ist und wo wir geprägt sind einfach von Erfahrungen, von Menschen, die uns verletzt haben, die dort irgendwo angefangen haben, unser Selbstwertgefühl zu rauben und wie sich das immer weiter fortgesetzt hat in unserem Leben, Herr, und wie wir jetzt irgendwie dastehen mit so riesen Einschüssen irgendwie in unserem Ego, in unserem Selbstbewusstsein und nicht wissen, wie wir da irgendwie mit klarkommen sollen. Gott, ich wünsche mir, dass wir uns auf den Weg machen können, die Dinge dir wirklich hinzugeben und gesund zu werden davon. Gott, ich wünsche mir, dass wir als Christen und dass wir, wie wir heute hier sitzen, aufhören, irgendwie aufgrund eigener Verletzungen Menschen zu verletzen. Und ich wünsche mir, dass du uns wirklich hilfst dabei, diese bitteren Wurzeln wirklich auszureißen aus unserem Leben und uns ersetzen wirklich mit Pflanzen, die wir bewundern können, die deine Gestalt einfach ein Stück widerspiegeln, Herr, in unserem Leben. Und danke, dass du uns helfen willst, dass du deine Hände ausstreckst und dass du wartest, dass wir loslaufen und dass wir anfangen, wirklich Schritte zu tun, Herr. Und dass du dann nicht irgendwie wie ein Oberlehrer dort sitzt, sondern dass du uns hilfst dabei, Dinge wirklich aus unserem Leben rauszuschmeißen, Herr. Amen.